Herzlich willkommen zur Episode 105 der Leseoptimistin. Hier ist Angela Hamacek und heute nehmen wir euch mal auf eine wunderbare Entdeckungsreise in die Zukunft mit. Ausgesucht haben wir uns dazu das Buch The Future Normal, How We Will Live, Work and Thrive in the Next Decade. Dazu habe ich mir wieder eine meiner Lieblingspodcasterinnen geholt, die Jennifer Fritz. Wir haben ja auch schon mehrere auch Zukunfts- und Lernthemen besprochen und ich sage an der Stelle schon mal, hi Jennifer, schön, dass du da bist.
Hallo Angela, ich freue mich so sehr auf dieses Buch mit dir. Es hat so Spaß gemacht, es zu lesen.
Genau. Geschrieben haben das zwei Autoren, einmal der Rohit Bhargava und Henry Coutinho Masson. Keine Ahnung, wie man den ausspricht. Ich hoffe, es ist einigermaßen richtig. Und geschrieben haben die das 2023. Was ich super spannend finde, im Vorfeld nämlich, habe ich von dem Rohit auch das Buch gelesen, The Non-Obvious Megatrends. Also wie erkennt man eigentlich Megatrends, die nicht so offensichtlich sind? Und er hat da sehr viele entdeckt und sehr viele vorhergesehen. Und in diesem Buch jetzt, dem Future Normal, beleuchten sie einfach, und das finde ich das Spannende an dem Buch, aktuelle, bereits bestehende Trends, auch AI-Anwendungen, was es alles schon gibt, und projizieren das auf, was wäre, wenn das normal ist, wenn sich diese Art zu arbeiten, zu leben, zu denken durchsetzt. Und das macht irrsinnig viel Spaß, weil sie es in drei Kapitel, große Kapitel auftauchen mit jeweils 10 Unterkapiteln. Und für mich ist es so ein Buch, also das kann man durchlesen, muss man aber gar nicht, sondern hat einfach immer so einzelne, jedes Kapitel hat vielleicht maximal 10 Seiten, aber ist so ein richtiger Ping in den Kopf nach dem Motto, jetzt wieder was Schönes zu nachdenken. Wie ist es dir gegangen beim Lesen, Jennifer?
Genau, also ich fand, also manche Sachen kenne ich schon, habe ich schon wahrgenommen, sehe ich. Ich meine, wir sind beide im Future Thinking, wir haben wahrscheinlich auch schon ein bisschen mehr Überblick über Trends und Megatrends als die meisten. Aber sie haben es tatsächlich geschafft, mich im Bildungsbereich, das ja mein Fachgebiet ist, mit einem Trend zu überraschen, den ich vorher so noch nicht gehört hatte. Und das fand ich tatsächlich sehr schön, auch mal wieder überrascht zu werden in meinem eigenen Fachgebiet. Das fand ich sehr schön.
Ja, super. Über den unterhalten wir uns auch gleich. Vielleicht eines noch vorweg, also warum ich dieses Buch eigentlich auch so praxisnah zum Lesen finde, ist tatsächlich, Sie sagen ja von sich, wir sind gar keine Futuristen, also wir sind keine Zukunftsforscher, sondern sie nennen sich Nowists. Also ein bisschen übersetzen kann man das nicht wirklich. Aber gemeint ist einfach hinzugucken nach dem Motto, wenn das, was wir da sehen und erkennen, jetzt Normalität ist oder wird, wie schaut dann unser Leben aus? Das meinen die damit. Und das, was sie dann so schreiben, ist einfach auch so eingängig und so nachvollziehbar. Und natürlich kann man das eine und andere kritisch hinterfragen, ob es wirklich so kommen wird. Aber erstmal ist so diese Grundlage an, wie schaue ich auf die Zukunft, mal ein bisschen ein anderer Blick als wir malen uns immer das große Star Wars Szenario aus, wo irgendwie alle im Weltall mit irgendwelchen irrsinnigen Anzügen durch die Gegend schweben. Und das macht es irgendwie so schön lebensnah, finde ich.
Aber ich mag doch mein Bildungsrebellen-Szenario so gerne, Angela.
Das darfst du auch gerne beibehalten. Und weil es für dieses Buch einfach super gut passt, haben wir uns für jeden dieser drei Bereiche jeweils ein kleines Szenario ausgesucht, das wir uns dann vorstellen und besprechen wollen, so dass ihr einfach mal so einen Einblick bekommt in das Buch und natürlich hoffentlich Lust darauf, das auch zu lesen. Ja, magst du gleich mit deiner tollen Entdeckung einsteigen, Jennifer?
Ja, Moment, ich navigiere mich kurz zum Kapitel, damit ich euch die Eingangsfrage vorlesen kann. Das Kapitel heißt Stealth Learning und die Frage ist, what if you could educate yourself using the very videos and games that are typically written off as a waste of time? Also quasi, was wäre, wenn die Videos und Games, die wir konsumieren und die von vielen als Zeitverschwendung angesehen werden, uns was beibringen könnten? Und das ist eine Zukunft, die halte ich für fast zu 100% wahrscheinlich. Und ich finde es ganz lustig, gerade auch diese Spiele, wo immer von der Elterngeneration oder auch von vielen Menschen gesagt wird, ja, die sind Zeitverschwendung, sind es ja oftmals jetzt schon auch gar nicht. Also selbst Spiele, die rein als Spiele gesehen werden, bringen uns ja was bei. Also zum Beispiel E-Sports-Spieler haben ja Reflexe wie Kampfjet-Piloten. Also die haben ja auch was gelernt durch dieses Spiel. Die sind zum Beispiel gerade bei solchen Jobs total beliebt, weil die eben unfassbare Reflexe haben. Oder auch viele Kids, die Minecraft spielen, setzen damit irgendwie komplizierte elektrische Schaltung und Ingenieursleistungen um und lernen unglaublich viel über Engineering in diesem Spiel. Und ich finde das total faszinierend, dass Spiele heute, 2024, noch als Zeitverschwendung gesehen werden, weil irgendwas nimmt man doch immer mit, Angela, oder?
Ja, sehe ich auch so. Und übrigens, mir ging es so wie dir, diesen Begriff Stealth Education, also das heißt ja übersetzt Tarnkappen lernen, habe ich auch vorher noch nie gehört und finde aber den Gedanken so wertvoll. Also über den, gut, habe ich jetzt auch noch nie so wirklich nachgedacht, aber so dieses spielerische Nebenbeilernen, du merkst quasi gar nicht, dass du lernst. Und in Zeiten von, wo ja jedem klar ist, wir müssen ja lebenslang lernen. Wir haben ja nicht mehr die eine Ausbildung, den einen Job, den wir dann bis 40 Jahre lang machen und dann gehen wir in Rente, sondern wir haben ja ganz viele Lernwege in Zukunft. Und da dieser Grundgedanke, hey, und es ist eben nicht dieses, also so kenne ich es noch aus Studium und Schule, wir büffeln für die Prüfung und wenn wir dann hoffentlich eine gute Note haben, vergessen wir alles schnell mal wieder. Und das war's. Und da zeigt es eine ganz andere Sichtweise aufs Lernen auf und auch, wie es eben passiert. Das finde ich an dem Kapitel super spannend.
Ich habe mir übrigens die Originalstudie von 2016 angeschaut, die diesen Begriff zum ersten Mal verwendet hat. Das war ein Artikel von einer Wissenschaftlerin. Und damals ging es tatsächlich bei Stealth Learning noch darum, Spielelemente in den Unterricht zu integrieren. Also zum Beispiel Spielkarten, Würfel etc. Du weißt ja, ich habe für meine Future Thinking Cover zum Beispiel Inspirationskartensets zum Thema Zukunft der Bildung erstellt. Ich arbeite in meinen Storytelling-Workshops mit Story Cubes, die Piktogramme drauf haben, das den Menschen erleichtert, vom weißen Blatt weg und hin zu ihrer Story zu kommen. Also ich betreibe quasi schon seit Ewigkeiten Stealth Learning und wusste gar nicht, dass es das gibt. Das finde ich besonders amüsant daran. Und ja, ich glaube auch, dass das nicht nur Stealth Education werden wird, sondern auch Stealth Prüfungen. Also wir haben ja auch gerade dieses wahnsinnige Herausforderung für viele Lehrkräfte, dass man eigentlich Hausarbeiten oder auch viele schriftliche Arbeiten sind obsolet. Das kann die KI auch und die Schüler und Studentinnen nutzen das auch fröhlich. Ich kann das selbst aus Erfahrung sagen. Bei mir dürfen sie auch aktiv nutzen. Das heißt, wir müssen eigentlich anders abprüfen, was die Person wirklich kann. Und in der HR beobachten wir auch schon Entwicklungen zu sogenannten Skill Games, wo man dann ein Spielchen geschickt bekommt im Bewerbungsprozess, dieses Spiel spielen muss und dann quasi im Hintergrund geratet wird, habe ich die Skills für diesen Job oder habe ich sie nicht? Also ich glaube, es wird nicht nur Stealth Education, sondern es wird auch Stealth-Prüfungen in Zukunft quasi geben.
Das ist aber ein guter Gedanke, hatte ich auch noch nicht, im Sinne von, wenn man so liest, diese ganzen Bewerbungen werden ja inzwischen auch von der KI geschrieben. Da kann man ja einen vom Pferd erzählen. So, also man stellt sich als Bewerber super toll dar. Und der Gag geht ja schon, ja, und antworten tut auch eine HR-KI. Sozusagen, also da sprechen dann eh nur noch die KIs miteinander. Und dafür, das ist ein guter Gedanke, natürlich brauche ich dann ja irgendwo mal ein Qualitätsmoment, wo ich dann auch checke, ob der Bewerber, die Bewerberin tatsächlich die Fähigkeiten hat, die da behauptet werden oder die ich halt brauche als Firma. Guter Gedanke da, das mit solchen Spielen, die da
Genau,
mal
weil
durchlaufen lassen.
es geht ja sogar noch einen Schritt weiter. Ich weiß nicht, ob du meinen Post diese Woche gesehen hast zu diesen krassen Deepfakes. Also du kannst dich ja mittlerweile sogar im Bewerbungsgespräch per Videocall, was ja mittlerweile normal ist, Deepfaken. Also kannst einfach jemand anderen da hinsetzen, der aussieht wie du und dann so tut, als könnte er die Sachen, die du vielleicht gar nicht kannst, für diese Stelle, auf die du dich bewirbst. Also das finde ich, das geht, hat ja Ausmaße angenommen mittlerweile, was man deepfaken kann. Du kannst einfach eigentlich den Angaben und den Augen nicht mehr trauen. Und
Ja.
das ist ja in allen Bereichen so.
Ja. Wobei man dann ja auch aufpassen muss, wer macht dann die Prüfung, die spielerische. Dann geht ja, das wollen wir jetzt heute noch nicht erörtern. Das überlegen wir uns dann beim nächsten Buch, wo das Thema ist. Was ich bei dem Kapitel, wo ich so reingelesen habe, mir auch nochmal bewusst geworden ist, also ich bin nicht auf TikTok. Für mich ist das genau dieses Klassische, ne, was du gesagt hast, Zeitverschwendung. Also wer braucht denn das und diese Kiddies, die da immer nur zappelnd herumhupfen. Und da habe ich eben auch mich eines Besseren belehren lassen, wo ich gelesen habe, dieser Hashtag Learn on TikTok wird 400 Milliarden Mal, also unter dem wird gepostet und geguckt. Das heißt, dieses kurze, schnelle, kleine Einheiten lernen ist unglaublich beliebt und ja, also ich kenne ja auch diesen Begriff Microlearning und da muss man auch mal von seinem eigenen hohen Ross ja runter nach dem Motto, die Kinder, die verdatteln nur ihre Zeit damit. Und auch ein zweites Beispiel fand ich wahnsinnig faszinierend, nämlich Roblox. Ich weiß nicht, kanntest du diese Plattform?
Also ich hatte schon mal vage was davon gehört. Man muss aber auch dazu sagen, dass Roblox auch nicht ganz unumstritten ist, wie TikTok eben auch. Aber
Ja,
das ist
ja.
eine Innovation immer, würde ich sagen.
Ja, aber die schiere Zahl hat mich da so überrascht, nämlich, also auf Roblox, da kann man eigene Online-Games kreieren. Und mit einer KI-Unterstützung inzwischen, wo man einfach sagt, ich hätte gerne eine Wüstenlandschaft, also man spricht das rein. Bumm, ist die Wüstenlandschaft da? Dann hätte ich hier noch gern drei Bäume und da noch irgendeinen Roboter. Also es wird alles toll gestaltet. Aber was mich eben überrascht hat, ist 58 Millionen tägliche Nutzer auf dieser Plattform und davon ist die Hälfte unter 13. Und wenn ich mir vorstelle, diese Generation kommt in 10 Jahren ins Berufsleben, da kannst du
Dass die
nicht mehr
höhere
sagen, ich mache
Ansprüche
jetzt.
hat.
Ja, genau, Ansprüche. Also, und da kannst du auch nicht mehr sagen, jetzt mach mal hier brav eine Ausbildung zum Steuerfachangestellten und dann kriegst du irgendwie so komische Textaufgaben und sollst dann mathematische Gleichungen in Anführungszeichen lösen. Die werden ja einen pusten.
Ja, das, also auch das verschiebt sich massiv, also die Erwartungen. Ich hatte in letzter Zeit auch wieder total viele Gespräche über den eigentlichen Mythos der Aufmerksamkeitsspanne. Also ich halte Aufmerksamkeitsspanne, die nachlässt, zumindest in Teilen für einen Mythos und auch für einen einfachen Weg zu sagen, ja, die Aufmerksamkeitsspanne ist schuld. Also da kann man sich schnell irgendwie daraus lavieren, dass vielleicht der eigene Content einfach nicht gut genug ist. Also man muss einfach sagen, die Generationen, die danach kommen, die haben ganz andere Sehgewohnheiten. Die kriegen so guten Content jeden Tag vorgelebt und vorgesetzt, haben selber vielleicht sogar schon welchen gemacht im Zweifelsfall. Und dann kommen die ins betriebliche Lernen und kriegen eine glorifizierte PowerPoint vorgesetzt. Und dann wundert mich das schon nicht, wenn die da nicht besonders aufmerksam beim Lernen dabei sind, muss man sagen. Wäre ich
Ja.
auch nicht.
Ja, genau. Und da finde ich sehr schön. Ich habe mir im Vorfeld den Link, werde ich auch in den Shownotes noch posten. Also von dem Henry gibt es ein tolles YouTube-Video, wo er so ein paar Szenen aus dem Future Normal auch vorstellt mit Beispielen. Und da bringt er noch das Beispiel von Khanmigo, also diese Khan Academy, die du bestimmt ja auch kennst. Die ist, oder weißt du das, ist die inzwischen, ist die KI-unterstützte Plattform jetzt auch in Europa schon verfügbar? Weil bis jetzt war mein Wissensstand immer, gibt es nur für Amerika.
Also ich glaube, testen kannst du sie schon, aber sie basiert halt auf amerikanischen Bildungsplänen. Also das ist halt so ein
Ah.
bisschen das Problem, dass das
Ah.
alles natürlich auch auf diesen amerikanischen Bildungsplänen basiert und das nicht eins zu eins übertragbar ist. Und ich meine, es gibt es auch noch nicht in deutscher Sprache,
Ja.
aber ich kann mich irren.
Ja.
Aber ja, aber es gibt was Ähnliches habe ich gesehen bei Iversity, das konnte ich aber noch nicht testen, das haben die nur für ihre Studierenden, nicht Iversity bei der EU, International University in Deutschland. Und die haben jetzt auch einen Co-Pilot-basierten Lern-Co-Piloten quasi für ihre Studierenden, die online studieren.
Ah, spannend, ja. Und weil er bringt da das Beispiel und das finde ich so gut, so weil du ja auch oft gesagt hast, eine Aufmerksamkeitsspanne wäre so gering. Ja, wenn es mich halt erst, ja, was ich da so spannend finde, ist in Sachen Aufmerksamkeitsspanne und Interesse, da kannst du dir den so einen KI-Assistenten selber erstellen. Zum Beispiel, er bringt es eben so ein junger Schüler. Interessiert sich nur für Basketball und null für die Schule. Wie bringe ich den dazu zu lernen? Und du sagst es einfach und dann wird alles auf Basketball bezogen. Also wenn du Mathematik lernst, wie ist der Flugwinkel in den Korb und solche Geschichten, sodass da das Interesse einfach über das Spielerische und das eigene geweckt wird. Und das finde ich auch super hilfreich, wenn man einfach sagt, ja, warum lernen die Kinder oder macht den Kindern das Lernen nicht Spaß, weil es halt eher auf so, wir bringen trockene Fakten bei, ohne Bezug zur Person. Und das machen solche Tools inzwischen und in der Zukunft dann natürlich nochmal beim Lernen ganz anders.
Das denke ich auch. Also da ist noch so viel Luft nach oben. Da stehen so viele spannende Veränderungen ins Haus. Also ich beschäftige mich da auch gerade mit, was die Zukunft der Bildung so bringt. Und ich hoffe, vieles wird viel besser in Zukunft. Das kann ich dazu nur sagen.
Ja, und einen kleinen Gag am Rande. Ich habe natürlich bei ein paar dieser Zukunftsfragen mit meinem MyGPT gechattet und habe mal gefragt, wie könnte so Stealth Education bei Steuerfachangestellten aussehen? Und meine Lieblingsidee ist tatsächlich ein Escape Room, ein virtueller für Steuerfachangestellte, wo sie eingesperrt sind. Die Frist ist, die Einspruchsfrist läuft ab in einer Stunde und der Steuerbescheid ist abweichend von dem, was abgegeben wurde in der Kanzlei und die Mitarbeiter müssen in der Stunde herausfinden, was hat das Finanzamt nicht anerkannt oder falsch gemacht. Ich finde das irgendwie eine super Idee und da macht sogar dieses Thema plötzlich Freude.
Ja, ich habe auf der LearnTech dieses Jahr tatsächlich einen virtuellen Escape Room mir angeschaut, der basiert auf dem neuen Oculus Go. Und die große Neuerung daran war tatsächlich, dass man die anderen Leute noch sehen kann, die mit einem im Raum sind. Weil das war vorher immer so ein bisschen das Problem, wenn man so zu dritt in so einem virtuellen Escape Room unterwegs ist, kann es halt sein, dass man übereinander fällt, weil man einander nicht sieht. Aber da hat die Technologie auch echte Sprünge gemacht. Ich glaube, da kommt viel Gutes auf jeden Fall auf uns zu.
Ja, genau. Also, Stealth Education, ganz toll. Übrigens, Conny Hattula, für dich auch natürlich das Hammer-Teil für deinen Podcast, solltest du dir auch mal einmal angucken. Ja, hast du noch was zu dem Kapitel? Sonst gehen wir einfach wunderbar ins nächste, das ich mir ausgesucht habe, nämlich Immersive Entertainment, also Unterhaltung, wo man aktiv mit einbezogen wird. Und die Fragestellung, die im Kapitel hier vorne weggestellt wird, heißt dann, was wäre, wenn du Teil des Entertainment bist, anstatt einfach nur passiv als Beobachter dabei zu sein? Und ich habe mir dies auch bewusst ausgesucht, weil ich war ja dieses Jahr in London bei ABBA Voyage, was hier auch als Beispiel genannt wird, kann ich gleich berichten. Was mich aber überrascht hat, und da hast du große Freude dran, Jennifer, in dem Kapitel steigen sie ein mit Taylor Swift als Paradebeispiel für Immersive Entertainment. Bist du auch du bist ja ein Swiftie, zumindest. Warst du in Wien und wolltest zum Konzert? Das hat dann leider ja nicht stattgefunden. Da will ich einfach von dir gleich wissen, wie siehst du das? Warum wird Taylor Swift hier als Beispiel genannt?
Also ich würde mich selbst nicht als Swiftie bezeichnen. Ich glaube, ich bin nicht auf diesem Hardcore-Swiftie-Level angekommen. Ich habe nur eine sehr große Bewunderung für eine exzellente Storytellerin und Entertainerin in diesem Fall und war deshalb auch, ich war in Stockholm auf dem Konzert. Wien hat dann eben nicht geklappt. Da wollte ich mit der Freundin aus dem Ausland nochmal gehen. Aber auch da hat man gemerkt, diese Community, also was ja ganz wichtig ist, ist das Gemeinschaftsgefühl bei den Swifties. Und die ist einfach unfassbar stark. Also selbst in diesem Moment, wo diese Konzerte abgesagt wurde, haben sich die Swifties zusammengetan und auf der Straße gemeinsam gesungen. Also an diesen 3 Tagen, an diesen die Konzerte eigentlich stattgefunden hätten, gab es überall in Wien Orte, an denen sich Swifties getroffen haben, um gemeinsam zu singen, und zwar den ganzen Tag und die ganze Nacht durch. Also einer hat eine Boombox mitgebracht und alle haben mitgesungen quasi, und es war halt, oder eine Gitarre, und ich war zum Beispiel in der Corneliusgasse, auch umgenannt von den Swifties in die Cornelia Street, und das war so schön zu sehen, wie Menschen quasi in dieser Situation auch zusammenkamen und ja, einfach gemeinsam. Das war quasi immersives Entertainment. Also diese Corneliusgasse in die Cornelia Street umzuwandeln. Da gab es einen Baum mit Freundschaftsarmbändchen, die man austauschen konnte. Das Lied wurde dort immer wieder gesungen und man kam einfach diese Treppen runter und man war quasi im Swiftie-Land. Also man ist quasi in diese Geschichte eingestiegen. Und das war total faszinierend. Und das, was Sie jetzt hier beschreiben, ist ja nochmal ein, ich sage, das ist das Verschwörungstheorie-Level von Taylor Swift-Fans, das ich nie erreicht habe. Aber Taylor Swift hinterlässt tatsächlich in ihren Albumcovern, Videos etc. Hinweise für ihre Fans, wann das nächste Projekt zum Beispiel stattfindet, wann sie eine Tour bekannt gibt, wo es noch Easter Eggs gibt und so weiter und so fort. Also Easter Eggs kennt man ja auch zum Beispiel auch aus Marvel Universe, aus Doctor Who und so weiter. Die werden quasi für Hardcore-Fans versteckt in Videos, in Serien etc. Und Taylor Swift geht aber noch weiter. Also nicht nur, dass sie diese Sachen versteckt, sondern sie haben auch Bedeutung, und zwar sowohl im physischen als auch im virtuellen Raum. Also ich erinnere mich daran, als The Tortured Poets Department rauskam, hatte sie gemeinsam mit Spotify, glaube ich, in Paris, so eine Art Skulptur, begehbares Kunstwerk, was auch immer. Und dann konnte man irgendwie abzählen, wie viele Bücher anders stehen als andere, und daraus dann wieder irgendwelche Daten und Titel ableiten. Und es ist, also ich finde es total abgefahren, muss ich sagen.
Ja, aber eben in diesem Zusammenhang, und das ist eben das ist Spannende, dass man eben nicht einfach etwas konsumiert passiv, sondern wirklich auch sich aktiv beteiligt und einbringt. Und das sind ja, also wenn man es jetzt nicht in der Verschwörungstheorie nimmt, ist es ja vom Grundgedanken her, finde ich das ja total pfiffig zu sagen, hey, es gibt quasi eine Schatzsuche. Also du hörst nicht nur ein Lied mit einer natürlich auch guten Botschaft, mit einer guten Story, sondern es gibt noch eine zweite Ebene dazu oder eine dritte, und das finde ich, ist ja auch irgendwie was, was unser, sagen wir mal, unseren Geist anregt, und uns mit in die Geschichte mit reinnimmt. Und auch ein sehr schönes Beispiel, was jetzt ja gerade auch sehr, sehr modern geworden ist oder beliebt, sind ja auch diese immersiven Ausstellungen. Mit Van Gogh hat es, glaube ich, begonnen. Ich habe eine jetzt gesehen im Ruhrpott zu Dalí. Das ist super spannend, weil selbst wenn du sagst, ich bin jetzt nicht so der Künstler-Fan oder kenne mich jetzt aus mit Kunstwerken aus diesen Zeiten auch, lernst du eben, wie gesagt, auf eine spannende Art und Weise und eben mit vielen Eindrücken, weil diese immersiven Räume sind ja meistens riesige Hallen, an denen das dann per Video projiziert wird und dann wird auch immer was erklärt und so. Und das fand ich sehr gut in dieser Dalí-Ausstellung, wo ich war. Das sind dann auch eben Schulklassen durchgegangen. Und es ist doch zehnmal spannender, als wenn ich irgendwie, wie hast du es so schön gesagt, die glorifizierte PowerPoint in der Schule mir angucke, sondern mittendrin bin und dann auch da quasi nebenbei erfahre, wie hat der Künstler gelebt, was hat ihn inspiriert dazu und. Also das sind für mich sehr faszinierende und auch positive Entwicklungen.
Ich habe tatsächlich diese Van Gogh-Ausstellung, die alles angefangen hat, damals gesehen. Ich glaube in Brüssel 2018, 19, 17, irgendwo da um den Dreh rum. Und ich hatte das Glück oder die Ehre, einer über 80-jährigen Frau zuzuschauen, wie sie zum ersten Mal eine VR-Brille aufhat. Und eben dieses Haus, das Van Gogh gemalt hat, wo man zum Beispiel dieses Bild von seinem Bett hat und so, zu begehen. Also wirklich da in der virtuellen Realität reinzugehen. Und es war so ein schönes Erlebnis. Also der hat sich so unglaublich gefreut und dieses kindliche Staunen auch zurückgewonnen, das man ja so als Erwachsener oftmals ein bisschen verliert, leider im Leben. Und das war so ein schöner Moment. Und ich glaube, die Leute sehnen sich auch eben nach diesen Erlebnissen. Also wenn man nochmal zurückgeht zu Taylor Swift, was mir eben auffällt, ist, ich weiß nicht, ob Taylor Swift das forciert hat oder ob das von den Fans kam. Bei der Eras-Tour war es ja auch gang und gäbe, als eine Ära zu gehen. Also sich als eine dieser Ären zu kleiden, also sich ein Kostüm zu überlegen, Freundschaftsarmbänder zu machen und diese dann zu tauschen und nicht einfach nur auf dieses Konzert zu gehen, sondern dieses Konzert zu leben. Ich kannte das vorher nur aus dem Cosplay, aus dem Costume-Play, was man in der Fantasy-Sci-Fi-Welt und auf Conventions eben schon sehr lange macht. Aber das hat es in den Mainstream geschafft und das war für mich schon auch so ein Aha-Erlebnis.
Und also wo ich dann nochmal, warum ich ja wie gesagt auf das Kapitel so neugierig war, eben das Aber Voyage als dieses Beispiel genannt wird für das absolute immersive Entertainment, wobei ich das gar nicht so sehr als immersiv empfunden habe, sondern einfach crazy, spooky und komplett einfach eine, also mal außergewöhnliche Erfahrung, weil eben da vorne vier Avatare agieren und in, sage ich mal, 10 Meter Größe projiziert werden, auch die Gesichter, also du siehst alles auf einer riesen Leinwand und es schaut so echt aus. Also bis auf, also wenn du es nicht weißt, dass du auf die kleinen Mundwinkelzuckungen schauen musst, um da zu erkennen, dass es künstlich ist, erzeugt ist, ein Avatar, dann siehst du das nicht. Und du bist, und manchmal, also ab und zu catchen sie dann das Publikum, weil sie machen dann, also du, da unten sind die vier, du siehst sie tanzen und singen und dann macht's Schnipp, also Zehntelsekunde und sie sind weg und dann weißt du, okay, ich bin doch in einer Show und wo die nicht echt sind. Und da ist aber dann das Besondere, was dann einfach passiert, dass es trotzdem für dich ein echtes, insgesamt funktionierendes Erlebnis ist, weil du klatscht ja begeistert, du tanzt mit, du jubelst denen zu, die da nicht stehen. Das ist ja das Irre. Also was mich so im Nachhinein dann auch nochmal so zum Nachdenken gebracht hat, warum klatschen wir hier? Warum singen wir mit?
Also die Band ist echt, deshalb ist es schon
Ja, genau,
nett,
also
wenn
die
ihr das
Band ist echt.
beklatscht.
Also ja, wir wussten zumindest, irgendwer hört unseren Applaus.
Genau. Storytelling ist ja immer the suspension of disbelief. Also das, hast du das schon mal gehört? Das ist quasi aus der Literaturwissenschaft. Also wir Menschen möchten glauben, dass es real ist und dann ist es auch real und auch unser Gehirn unterscheidet ja nicht, ob wir etwas selber erleben oder ob wir das auf der Leinwand sehen oder im immersiven Theater oder bei einem Konzert, wo nur Avatare vorne stehen. Da macht es keinen Unterschied. Es fühlt sich trotzdem an wie echt und das heißt ja auch nicht, dass das Erlebnis nicht echt ist. Also das finde ich auch ganz spannend, eben dieses bewusste sich in eine Entertainment reinbegeben, ist ja noch mal ein Schritt weiter, als sich einfach vor den Fernseher setzen. Das fordert eine andere Art von Energie und Commitment, wenn ich das tue. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in ein Theaterstück gehe, das immersiv ist, dann bedeutet das, dass die Chance besteht, dass ich in diesem Stück mitspiele. Also ich bekomme in irgendeiner Art und Weise eine aktive Rolle in diesem Stück. Ich bin nicht einfach nur da, um das zu beobachten. Und aus Erfahrung kann ich sagen, das Energielevel ist ein ganz anderes und was es mir emotional abfordert, ist ein ganz anderes. Und dementsprechend glaube ich, ja, Immersive Entertainment ist, für mich ist es ehrlich gesagt schon Mainstream. Also zumindest im englischsprachigen Raum ist es angekommen, mit ABBA Voyage, aber auch mit Punch Drunk Entertainment, den Les Enfants Terribles in London. Ich schaue mir jetzt im New York Cabaret an, was quasi im Kit Kat Club selbst stattfindet und auch so gestaltet ist. Und das sind neue Level, die jetzt Mainstream sind. Also ich beobachte das seit 2016, dieses Phänomen schon. Und ich würde sagen, zumindest im englischsprachigen Raum ist es im Mainstream angekommen. Das heißt aber auch wirklich, dass ich mich in Zukunft vielleicht entscheiden muss, möchte ich einfach nur konsumieren. Also möchte ich abends einfach nur vorm Fernseher flacken, um mein Gehirn zu entspannen? Oder möchte ich wirklich etwas erleben? Ich glaube, da verändert sich die Spanne. Jetzt kommt Immersive dazu. Und ich kann mir auch gut vorstellen, dass das in Zukunft auch auf der zum Beispiel Bildungsebene dazu kommt, Immersive. Aber man muss eben da immer mitbedenken, die Menschen haben einen limitierten Pool an Energie, aus dem sie ziehen. Und da muss ich selbst auch wissen, traue ich mir das zu und ist das das Richtige für mich?
Ja, also ich denke auch, also das wird das klassische Fernsehen oder passives Konsumieren nicht ersetzen, weil wir auch genau dieses brauchen. Du willst einfach, also geht mir so ein anstrengender Arbeitstag, du willst einfach nur vorm Fernseher sitzen, irgendeine Serie gucken und nicht auch noch irgendwie gekitzelt werden dabei von irgendeiner künstlichen Intelligenz. Und insofern denke ich auch, wird es einfach, aber als weiteres kulturelles Erlebnis als Möglichkeit des Entertainments noch mehr sich verbreiten in vielen Schienen. Für mich wieder spannend dann mit Stealth Education, dann auch mit eben so lernenden Momenten. Und weil du Theater gesagt hast, der bringt ja ein Beispiel. Es gibt ja ein Theaterstück, das heißt Undersigned, mit nur einem Zuschauer, du. Und du musst vorher einen Fragebogen abgeben und das Stück wird um dich herum konstruiert. Also das möchte ich auch nicht. Das wäre mir zu viel Energielevel an der Stelle.
Sehr,
Insofern.
so viel Aufmerksamkeit ist manchmal sehr anstrengend. Also das Kleinste, was ich gesehen habe, war, glaube ich, eine Gruppe von maximal 20 Leuten jetzt auf dem Edinburgh Fringe. Und da waren wir wirklich auch, also du stehst quasi auf der Bühne. Und das ist schon auch was, was man mögen muss.
Ja, genau. Super spannend. So, wir haben jede ja noch zwei Kapitel. Angesichts der Zeit, sage ich mal, machen wir nur eins. Ich weiß nicht, hast du einen Favoriten von deinen beiden? Also ich werde Impact Hubs machen, hatte ich jetzt mir noch so.
Dann mache ich, glaube ich, die Second-Hand-Culture.
Super, dann starte. Passt ja gut.
Genau, das ist eben beides aus dem zweiten. Wir können ja dann noch anteasern, was das
Ja,
dritte gewesen wäre am
genau.
Ende. Und zwar Second-Hand-Culture. Natürlich das letzte Kapitel in Teil 2. What if buying pre-loved goods became a sign of savviness and a source of pride? Also quasi, was wäre, wenn Secondhand kein Armutszeugnis ist, quasi, sondern wirklich ein Grund, stolz zu sein und auch ein Zeichen dafür, dass man weiß, wie der Hase läuft. Und das finde ich total spannend, weil ich glaube, da geht es mir ähnlich wie mit Immersive Entertainment und Stealth Education. Das sind so Themen, die in der einen oder anderen Form mir schon sehr lange bekannt sind und wo ich in anderen Ländern ein ganz anderes Level an Savviness tatsächlich beobachte. Ich habe mal drüber nachgedacht, wann ich das erste Mal thriften war, und das war 2008 in Philadelphia. Also in Amerika ist Thriften gehen, quasi Secondhand einkaufen, schon sehr lange irgendwie was man tut, so zumindest in Künstlerbereichen, sage ich jetzt mal. Und da geht es eben darum, da geht es auch so ein bisschen darum, was richtig Cooles zu entdecken. Also es geht auch so ein bisschen darum, um die Jagd nach einem einzigartigen Kleidungsstück, sage ich jetzt mal. Das ist so die Thrifting-Kultur auch, sich selbst ausdrücken durch Klamotten, die nicht von der Stange sind. Sie haben jetzt hier, glaube ich, Reflaunt, was zu Net-a-Porter, glaube ich, gehört, wenn ich es richtig in Erinnerung habe. Also für mich ist das ganz spannend, weil in Deutschland gibt es eine Plattform, die heißt Vinted. Die ist aber eher, sage ich jetzt mal, auf dem Normalo-Level, aber nicht nur. Also auch dort findest du Sachen, die eher aus höherpreisigen Segmenten kommen. Also du kannst eigentlich theoretisch auf dieser Plattform, die früher mal Kleiderkreisel hieß übrigens, alles einstellen, was dein Kleiderschrank so hergibt. Also im Zweifelsfall kann da eigentlich von H&M bis Gucci alles dabei sein. Und du kannst es auch nach Marken sortieren, du kannst es nach Budget, nach Größe und so weiter und so fort sortieren. Was ich daran spannend fand, ist, dass die von Reflaunt ja offensichtlich kommen, sich deinen Kleiderschrank angucken, Preistag dran machen, das fotografieren und du musst eigentlich gar nichts machen. Also quasi Secondhand as a Service ist für mich der eigentlich spannende Teil an diesem Kapitel.
Ja, also sie nennen es dann ja auch Resale as a Service, weil den Begriff hatte ich vorher auch noch nicht gehört. Und das finde ich auch, also einfach als gesellschaftlichen Gedanken auch unglaublich wertvoll. Wenn sich hier auch, sage ich mal, du hast es ja auch schon am Anfang gesagt, die Grundhaltung ändert. Eben nicht Secondhand ist, wie heißt es in England, Oxfam, wo du hingehst und wirklich nicht einkaufen willst, sondern Secondhand ist das neue Schickness-Accessoire. Und da, das wusste ich auch nicht, das ist natürlich spannend, wenn solche Strömungen schon im englischsprachigen Raum zur Normalität geworden sind, dann ist das ja umso mehr auch ein Zeichen, ein Signal, ein Trend, was auch hier stattfinden kann und wird und dann zu beobachten ist.
Also es ist in Europa am weitesten, würde ich zumindest behaupten, in den skandinavischen Ländern. Ich bin ja eine Teilzeitschwedin, wie ich selber sage. Und ich mache mir mittlerweile gar keine Sorgen mehr, ob ich alles in meinem Koffer dabei habe, was ich für das schwedische Wetter brauche. Weil wenn ich es nicht habe, gehe ich in einen der Millionen Second-Hand-Läden in Stockholm und kaufe mir noch ein Hoodie. Und nicht nur das, ich kaufe ihn nicht nur dort, ich bringe ihn auch wieder zurück. Also für mich ist es wirklich so, ich gehe mir dann halt holen, was ich brauche, weil ich das Wetter unter- oder überschätzt habe in Skandinavien. Und dann bringe ich es halt wieder zurück, wenn ich damit fertig bin. Und die verkaufen das dann weiter. Und da ist es nicht nur so mit Klamotten. Da kannst du alles kaufen. Ich habe da schon alles gesehen, vom Plattenspieler über Wasserkocher, unzählige Kaffeemaschinen. Also das sind in der Regel, also es gibt die klassischen Secondhand-Klamottenläden, ja, aber es gibt dort auch sehr viele Secondhand-Kaufhäuser. Also wo du weit über Klamotten hinaus Dinge bekommst. Und das finde ich eben auch einen sehr spannenden Trend. In Deutschland gibt es bisher sogenannte Sozialkaufhäuser. Das ist für mich aber eben ein anderes Prinzip.
Ja, und das meine ich ja, das ist genau dieses, wenn schon Sozialkaufhaus heißt, ist es ja quasi schon mit einem Stigma belegt im Sinne von, da gehen die Hartz-IV-Leute, Bürgergeldmenschen hin, die sich sonst nichts leisten können. Das ist ja der falsche Ansatz an der Stelle. Wenn wir sagen, hey, wir wollen ja auch mal ein bisschen gucken auf Umwelt und ein bisschen weniger schädlich unterwegs zu sein, dann macht es ja Sinn, über dieses Resale as a Service, das zu einem, hey, das ist eine gute Geschichte, das da
Ja, weil daran
hinaufzubauen.
scheitert es bei mir. Also wir haben, glaube ich, zu Hause seit Monaten einen Sack mit Klamotten rumstehen, der nicht von alleine ins Sozialkaufhaus läuft. Und ich glaube, das muss ich jetzt nochmal anstoßen, weil sonst wird es einfach nie mehr was. Und auch das, auch zum Beispiel für Vinted bin ich zu faul, muss ich sagen. Also ich kaufe dort, aber dieses Fotografieren, einstellen, verhandeln mit anderen Leuten, ob der Preis jetzt angemessen ist oder nicht, Dinge nochmal nachmessen und so, das, ja, das ist ein bisschen anstrengend und meistens habe ich dafür nicht die Zeit oder auch nicht die mentale Kapazität. Und deshalb würde ich mir genau sowas wünschen, dass wir quasi, dass ich sagen kann, hier hast du den Sack, mach die Preise für mich und den Rest und du kriegst eine Provision. Fände ich überhaupt kein Thema.
Ja, genau. Bei dem Kapitel nur noch ganz kurz, weil ich da einen Einfall dann oder einen Gedanken für meine Steuerberaterkunden hatte. Diese Plattform Depop kannte ich nicht. Quasi die coole Variante von eBay, wo du eben Mode und auch viele andere Secondhand-Dinge, wo junge Leute das verkaufen, 2 Millionen. Sie schreiben auch, auf dieser Plattform sind 2 Millionen Mikrounternehmer unter 25 unterwegs, die das nutzen. Das wäre für mich, da könnte ich als Steuerberater mal so ein bisschen aufklären im Sinne, was heißt denn das, wenn du da handelst? Das hat ja Erträge, Umsatz, steuerliche Folgen im besten Falle, wenn du da mehr machst. Und da gibt es ja die Ikone Bella McFadden, also alles Menschen, von denen ich noch nie gehört hatte, die hat im Jahr 2020 auf dieser Plattform 1 Million Pfund Umsatz gemacht. Also das ist jetzt nicht einfach nur wieder so ein, die Kinder daddeln auf irgendeiner Plattform herum, sondern die betätigen sich wirtschaftlich, nachhaltig und sowas, finde ich, gehört dann auch unterstützt und gefördert. Und wenn man über solche Initiativen dann mal nachdenkt und sagt, hey, da liefern wir noch passendes Wissen dazu, möglichst im Escape Room und anderen Immersive Methoden, dann fände ich das dann noch eine gute Abrundung.
Ja, ich hätte da auch noch einen Gedanken zum Bildungsbereich. Also Secondhand Culture ist ja quasi Reuse, Repurpose, Recycle. Und das ist ja was, was im Moment noch super wenig im Unternehmenskontext stattfindet. Und zwar mein Gedanke dazu ist, ich teste das gerade selber auch. Ich habe unfassbar viele Präsentationen, Vorträge, Webseitenartikel, Blogartikel, LinkedIn-Gedöns, alles Mögliche rumliegen zu Themen, die mein Fachgebiet sind. Das heißt, das Erste, was ich mittlerweile mache, ist, dass ich erstmal durchsuche, wenn ich einen neuen Vortrag gebe, was habe ich denn schon? Und dann mit Hilfe von KI mir zusammentragen lasse, was ich denn jetzt für das Neue brauche. Also ich muss mir das nicht mehr selber zusammensuchen. Und dann bringe ich das in ein neues Format. Also ich denke auch gerade sehr viel darüber nach, wie man KI-gestützte Lernspiele machen kann. Und es liegt in den Unternehmen ja so unfassbar viel Material rum auf irgendwelchen Google Drives oder Microsoft Drives oder anderen Cloud-Formaten. Wenn man das schnell in Lernformate umsetzen könnte, das würde so viel zugewinnen geben für viele Unternehmen. Und zwar nicht nur in ein Lernformat, also nicht one size fits all. Funktioniert übrigens auch im Secondhand nicht, sondern wirklich zugeschnitten auf den Geschmack und die Bedürfnisse und die Kapazität einer Person.
Ja.
Und das, da liegt, glaube ich, da liegt der Secondhand-Gedanke auch in der Bildung.
Ja, guter Gedanke. Das ist ja, machen wir auch. Also ich habe ja auch schon unglaublich viel geschrieben und Vorträge gehalten in meinem Leben. Und wenn ich was Neues mache, gucke ich natürlich auch immer in meine vorherigen, früheren Unterlagen. Und beim Secondhand geht es dann ja nicht nur darum, einfach das Alte nochmal irgendwie in ein neues Kleid bringen, sondern daraus auch wieder neue Elemente und passende Gedanken zusammenzutragen. Also sehr spannender Gedanke, Secondhand-Bildung in dem Sinne zu entwickeln. Da freue ich mich dann drauf, wenn du da die KI-Lösung für entwickelt hast.
Ich gebe dir Bescheid, wenn es soweit
Ja, genau, die hätte ich dann auch gerne. So, ich habe mir noch aus diesem Bereich Arbeit die Impact Hubs ausgesucht. Da geht es darum, also die Frage heißt, was wäre, wenn dein Büro einen Beitrag leistet für die lokale Wirtschaft und für die lokal-regionale Community? Und ich finde den Gedanken natürlich Coworking Space und Co., das kennen wir alle. Aber den Gedanken, das nochmal auf eine neue Ebene zu heben. Und zwar machen sie es am Beispiel von der Three Space. Die verfolgen das Prinzip Buy, Give, Work. Das bedeutet, das ist ein Bürogebäude, das natürlich ganz klassisch vermietet wird. Und immer wenn ein normaler Mieter der normale Miete darin bezahlt, also einzieht, dann wird gleichwertig ein Raum einem Start-up oder einer NGO gratis zur Verfügung gestellt. Und das ist so ein, das ist schon mal ein ganz besonderer Gedanke, finde ich. Und dann geht's noch weiter, dann kommen noch weitere Ideen, nämlich es gibt dann das International House, das sind alles Projekte in England, die da stattfinden. Das nennt sich das erste Living Wage Building. Das heißt, es gibt im Mietvertrag die Klausel, dass angestellte Mitarbeiter in London den Londoner Mindestlohn bekommen müssen, sonst kriegst du den Mietvertrag nicht. Plus, irre spannende Klausel, die Mitarbeiter müssen pro Monat mindestens eine Stunde in und für soziale, regionale Projekte verbringen. Und diese Gedanken finde ich so wertvoll, einfach mal drüber nachzudenken, weil sie schreiben da ja auch Real Estate, also Immobilien ist natürlich einer der größten Geschäftszweige, der kapitalistischsten auch, also wo es immer nur um Profit, Profit, Profit geht. Und das mal den Gedanken herzunehmen und zu sagen, wie können wir in der Branche was bewirken, und deswegen nennt es Impact, also Wirkungsstätten, hat mir einfach imponiert beim Durchlesen, was da passiert.
Also ich habe mich ein bisschen amüsiert, weil ich war tatsächlich im Impact Hub in Stockholm vor 2 Jahren. Also der heißt tatsächlich so. Diese Kette, das ist auch eine Kette, die gibt es auch weltweit. Und der Impact Hub in Stockholm, aber eben auch in anderen Städten, hat einen Fokus auf Climate Action und Diversity. Das heißt, die Projekte, die sie dort fördern und die dort quasi in diesem Coworking Space zusammenkommen, haben in der Regel eben etwas entweder mit Klimawandel oder eben oder Klimawandelbekämpfung und eben auch einer diverseren Gesellschaft zu tun. Und ich sitze ja gerade im Freiburger Impact Hub, sage ich jetzt mal, der Freiburger Grünhof gibt es jetzt seit genau 10 Jahren. Die haben jetzt 10-jähriges Jubiläum gerade gefeiert. Ich bin hier Community-Mitglied und auch schon seit ein paar Jahren jetzt. Das heißt, ich kann hier zu Coworking und Events gehen. Darüber hinaus war das Konzept aber von Anfang an nicht nur Coworking zu bieten, sondern eben Gemeinschaft, aber auch Innovation. Also es gibt hier das Social Innovation Lab. Also der Fokus des Grünhofs ist tatsächlich auf Social Innovation und Transformationsprozesse und grüne Startups tatsächlich. Und auch hier gibt es eben Innovations- und Transformationsberatungen, also auch für Unternehmen, die jetzt in der Region sagen, wir wollen grüner werden oder diverser werden oder uns eben in eine zukünftige Richtung bewegen. Wir können hier anfragen und sagen, hier, wir brauchen Beratung, beratet uns. Und ich glaube, der Social Innovation Lab Teil ist auch ein Accelerator mit einer Stadt in Israel oder so. Also die haben auch internationale Connections. Und ich finde das total spannend, weil hier hat sich, der Grünhof war damals noch relativ allein auf weiter Flur als Coworking Space und mittlerweile ist er es nicht mehr. Also ich meine, es gibt mittlerweile 4 bis 5 Coworking Spaces hier. Und das passt natürlich auch zu Freiburg, aber es hat Freiburg auch vorangebracht. Also gerade im Bereich soziale Startups gibt es, glaube ich, keine Stadt in Deutschland, die mehr hat als Freiburg.
Ja, und weil ich das also vom Grundgedanken her auch einfach nochmal so spannend finde, Sie schreiben auch, die Büros als Räumlichkeiten werden bleiben, die verschwinden nicht. Es wird das Hybride zunehmen. Und wenn ich so reinhöre bei den Steuerberaterinnen und Steuerberatern, die erzählen ja auch, meine Güte, vormittags ist zwar Full House, aber nachmittags ist alles leer. Also auch da mal über diese Coworking-Möglichkeiten nachzudenken, muss ich wirklich dieses eine große Büro haben oder kann ich da nicht in Form von Bürogemeinschaften bis hin zu Mitmandanten? Also das Beispiel, eine Münchner Kollegin, die ich kenne, die hat immer einen Raum für 3 Startups reserviert, die sie auch betreut in der Startup-Phase. Aber sie sagt doch, ich weiß auch nach 3 Jahren, wenn die wachsen, also wenn das gute Startups sind, dann gehen die Dann würden die wahrscheinlich aufgekauft, dann gehen die wieder. Das ist für mich überhaupt kein Thema. Ich begleite die diese Anfangsphase und das sind die irrsinnig happy drüber. Und dafür kriegen die einen Raum günstig zur Verfügung gestellt in München, weil sie eh einen Büroraum über hat. Und über solche Ideen dann nachzudenken, was mache ich mit meiner Fläche, wenn ich sie eben nicht 8 bis 10 Stunden ausgelastet habe durch meine eigenen Mitarbeiter? Und kann ich das mit eben solchen Ideen verbinden, dass da Menschen und Unternehmen davon profitieren, die sich vielleicht so eine Miete nicht leisten können?
Mein Gedanke ist gerade andersrum. Was macht es mit meiner Stadt, je nachdem, an wen ich meine Fläche vermiete? Also ich glaube, man muss es in Zukunft vielleicht auch eher so sehen. Also was möchte ich als Stadt und als Gesellschaft für Unternehmen in meinem Landkreis, in meiner Community haben? Und wie wird Wert geschöpft? Das ist, glaube ich, eine große Frage, die sich Städte auch stellen müssen und tun mittlerweile. Und wie gesagt, also alleine, dass es den Grünhof hier gibt und diese Förderprogramme, es gibt jetzt auch einen AI-Hub hier, verändert ja auch, welche Menschen in die Stadt kommen, welche Businesses hier gegründet werden und welche Auswirkung das wiederum auf die Gesellschaft hat. Also ich finde, man muss das viel ganzheitlicher betrachten.
Da passt gut dazu. Das kommt zwar in einem anderen Kapitel. Sie schreiben ja auch bei Ambient Health Gebäude, die zum Wellbeing beitragen. Und in Großbritannien gibt es tatsächlich eine Abteilung, die heißt Behavioral Insights Team. Es ist inzwischen vom Government ausgegliedert. Das ist jetzt ein eigenes Service-Firma, aber die sich genau mit diesen Fragestellungen beschäftigen. Wie kann ich meine Stadt oder meine Gebäude oder meine Angebote verändern, damit ich meine Bevölkerung irgendwie in die richtige Richtung stupse? Da gibt es ja Nudge, dieses Buch dazu. Das war da, glaube ich, auch Auslöser. Das habe ich an einer anderen Stelle mal gesehen. Und das ist natürlich voll spannend, wenn man das jetzt an solcher Stelle aufhängt und dann über seine Stadtplanung nachdenkt.
Genau, also ich finde das auch grundsätzlich eben nicht überraschend, dass es in einer Stadt wie Freiburg hier passiert ist, dass es hier einen Social Innovation Accelerator gibt. Freiburg ist halt nun mal grün und links, sehr weit links im Spektrum, würde ich sogar sagen. Das finde ich halt spannend, weil es ist ja zyklisch. Also es bedingt sich natürlich, welche Menschen hier leben und die hier gründen, also die Gründer vom Grünhof. Die wollten mehr soziale Innovation. Die haben selbst in diesen Bereichen gegründet und halt sind am Existenzminimum rumgekrebst und dann haben sie beschlossen, sich zusammenzutun. Und ich glaube, das ist auch was, was stark unterschätzt wird. Man hat total oft das Gefühl, man wäre irgendwie alleine auf weiter Flur mit dem Gedanken, wie eine Gesellschaft anders oder besser sein könnte. Man ist es aber oft mal gar nicht. Man muss einfach nur den Ort bieten, wo man sich zusammenrotten kann. Und dann geht das auch.
Da muss ich jetzt auch noch einen kleinen Sidekick zum anderen Kapitel bringen, weil mich das ist, finde ich, so ein ganz bewegendes Kapitel bei Ending Loneliness. Es kommt ja aus Schweden, dieses Selbo. Ich weiß nicht, das kennst du bestimmt.
Selbe.
Wie spricht man es richtig?
Selbe.
Selbe,
Ich muss
genau.
nochmal nachgucken, wenn man schreibt, aber ich glaube, es müsste selbe sein.
Das finde ich eben auch spannend, wenn man so über die Zusammenhänge nachdenkt. Wie schauen die Altersheime heute aus? Wie ist Wohnsituation, bezahlbare Wohnsituation? Und in dieses Selbo ist folgendermaßen konzipiert: Ein Drittel der Bewohner sind zwischen 18 und 25, ein Drittel ist über 70 und ein Drittel sind Flüchtlingskinder. Und damit du dort Mieter wirst, musst du entweder eines dieser drei Kriterien erfüllen. Und plus, du musst 2 Stunden pro Woche mit deinen Nachbarn verbringen, also nachbarschaftliche Gemeinschaftsaktivitäten. Also das löst so viele Probleme auf einmal. Ich finde es einfach, es ist ein so tolles, positives Beispiel, wenn du mal ein bisschen nachdenkst, wie bringt man die Dinge zusammen, und ein bisschen out of the box denkst. Und davon gibt es einfach in dem Buch noch so viele weitere kleine und größere Beispiele, die einfach genau dann wo ich am Anfang gesagt habe, diese Entdeckungsreise eröffnen im Kopf, was eigentlich alles möglich ist. Also deswegen bin ich.
Finde das, also mir kam gerade der Gedanke, eigentlich ist das ja derselbe Gedanke wie ein Studentenwohnheim. Also,
Ja.
dann wohne ich ja dann auch mit Leuten zusammen, die ich mir nicht ausgesucht habe und
Ja.
muss mich mit denen irgendwie arrangieren und verstehen. Das ist eigentlich dasselbe Prinzip. Auch da kommen Menschen aus allen Einkommensklassen und Kulturen zusammen. Und das führt ja oftmals auch dann zu Konflikten, die man eben lösen muss. Aber sie geben auch Einblicke in andere Kulturen, Verständnis für andere Kulturen. Ich habe zum Beispiel jetzt gerade, ich habe vor 15 Jahren mit französischen Austauschstudenten in Cork zusammen gewohnt. Und wir sind immer noch, wir sind Freunde fürs Leben geworden. Und ich erinnere mich noch daran, als ich nach Hause kam, hat meine Mutter gemeint, wie du bist mit Franzosen befreundet. Und das ist halt hier gerade in der Grenzregion, gibt es da noch einige Animositäten zwischen Deutschen und Franzosen manchmal. Und ich finde das ganz spannend, einfach so, klar bin ich mit denen befreundet, weil ich habe die einfach auf einer ganz anderen Ebene kennengelernt.
Ja, genau. Sehr schön. So, ja, vier Kapitel haben wir euch vorgestellt und es gibt wirklich, also insgesamt sind es ja 30, insofern ganz viel Entdeckungen, die ihr haben könnt. Wir hatten uns noch ausgesucht, falls du noch einen Satz dazu sagen willst, Jennifer, wir haben uns auch
Genau.
vorbereitet zu Urban Forest.
Genau, ich hatte mir Urban Forests angeschaut und Urban Forest ist das, was draufsteht quasi. Die Frage ist, was wäre, wenn wir in grüne Infrastruktur investieren, um unsere Städte nachhaltiger zu machen? Und das ist ja auch total spannend, weil das Beispiel, das Sie hier genannt haben, aus Kolumbien war das, glaube ich, das hatte ich tatsächlich schon gesehen. Also die haben da Schneisen in die Stadt geschlagen oder beziehungsweise unter der Straßenbahn Brücke und so Bäume gepflanzt, also quasi einen Wald gepflanzt. Und eins der weiteren Beispiele wäre ja Paris, die jetzt auch ganz viele Bäume zu den Olympischen Spielen in die Stadt gepflanzt haben. Aber andere Beispiele, die ich kenne, in Niederlanden, Almene zum Beispiel, die als Gartenstadt in den 80ern überhaupt erst geplant und gebaut wurde. Also das weg vom Beton hin zu grünen Städten, es wird uns nichts anderes übrig bleiben. Also wenn ich mir denke, dass Stockholm, glaube ich, auf dem Klima der Toskana in 20 Jahren rauskommen wird, was ist dann das Klima von Freiburg? Bin ich dann dann bin ich irgendwo in Marokko, oder? Hier
Ja,
ungefähr.
ungefähr das. Genau. Also fand ich auch ein ganz schönes Kapitel. Vor allem, da kann man auch sich viele Beispiele schon anschauen von diesen Green Cities oder Gebäuden. Da gibt es ja auch ganz tolle Architekten, die das machen. Und ich hatte mir eben bei Waste Free Products noch das angeguckt. Was wäre eben, wenn alle unsere Materialien in einem 100% Recycling-Kreislauf sich wiederfinden? Das passt wieder zu deinem Secondhand-Beispiel. Da fand ich noch sehr, sehr nett, weil da die Geschichte von Volleback erzählt wurde, ein Modelabel, das eben tatsächlich rückstandsfreie Kleidung aus Pflanzen und Algen herstellt. Und wie die vorgehen, finde ich interessant, weil die gesagt haben, okay, wir starten erstmal, Zielgruppe es soll ein Statussymbol sein, eher so wie ein Luxusprodukt, also auch vom Preis her hochwertig und dann eher so Influencer ansprechen. Die es dann halt in die Kamera halten, weil sie es tragen und dann geht der Trend auf die Masse über und tatsächlich ist es denen auch gelungen, weil sie mit H&M dann eine Kooperation begonnen haben. Er sagt dann nur, also sie schreiben dann ja, also am Anfang war die Zielgruppe Woke Rich Celebrities und das hat mich zum Lachen gebracht an der Stelle. Aber auch
Ja.
wie man solche Marken gesellschaftsfähig macht. Das fand ich eigentlich an dem Kapitel nochmal spannend. Das passt ja auch zu unseren anderen Themen. Wie schaffe ich es, die Haltung zu diesen Themen zu verändern? Dass das eben nicht diese Öko-Tussi-Onkel-Szene ist, sondern dass es einfach ein normaler, guter Lifestyle als Produkt funktioniert.
Ja, ich würde sagen, im Kleidungsbereich sind wir da schon, haben wir große Schritte gemacht. Also hier in Freiburg gibt es auch einige Läden, die nur nachhaltige und fair produzierte Kleidung quasi verkaufen. Und ich glaube, das ist einer der größten Faktoren daran ist, wie immer bei Veränderungen ist, es muss einfach sein. Und das ist, glaube ich, der Punkt, an den wir langsam jetzt kommen. Es muss einfach genug sein, dass ich nicht mehr das andere mache. Und das ist der Punkt, an dem Veränderung dann greift.
Ja, und damit können wir jetzt wunderbar abschließen, weil genau das ist bei denen ja dieses Future Normal. Es setzt sich durch, weil es die ganz normalen klassischen menschlichen Bedürfnisse befriedigt auf eine bessere, eine neue Art. Und deswegen werden sich die vielen, fand ich auch, muss ich jetzt noch ergänzen, den Begriff Instigator kannte ich auch noch nicht aus dem Englischen, also Anstifter, habe ich jetzt auch ein neues Wort gelernt, war für mich sehr hilfreich, weil ich mich ja Anstifterin nenne bei uns im Delfinet-Netzwerk. Also bin ich auch ein Instigator. Und das ist dann ein guter Schluss. Und mir fällt jetzt noch was ein, Jennifer. Damit grüßen wir auch unsere anderen drei Zukunftshandwerker, die Ute, den Oliver und den Tobias. Wir könnten uns einfach für unsere eigene Webseite die Zukunftshandwerker, immer wieder mal so ein Kapitel nehmen, gemeinsam besprechen und dann als so ein kleines Video oder Podcast veröffentlichen. Wie wir gesehen haben, wir zwei können über vier Kapitel schon eine Stunde lang reden.
Ja,
Halte ich mal für eine,
wir
können wir
kommen
mal
ja
als
auch,
Idee.
ja, also da finde ich auch schön, wir kommen ja alle aus unterschiedlichen Bereichen noch dazu. Das heißt, wir bringen unterschiedliche Perspektiven mit und unterschiedliche Impulse auch wieder mit daraus. Und was mir an diesem Buch so zum Abschluss besonders gut gefallen hat, ist die Hoffnung, die da mitschwingt. Also, dass sie sich bewusst dazu entschieden haben, optimistisch das New Normal quasi zu definieren und nicht pessimistisch. Und ich glaube, ganz im Sinne von Grüße an Kai Liebert, dem Motto Zukunftsmut, das brauchen wir. Wir brauchen Lust auf Zukunft und Mut zur Zukunft, um genau bei diesem New Normal das solche schönen Visionen bietet, rauszukommen am Ende.
Wenn man auf die Website vom Henri Coutinho-Masson geht, er nennt sich auch Reluctant Futurist und Provocative Optimist. Also insofern passt es gut von der Bezeichnung her. So können wir uns, die können wir für uns eigentlich auch übernehmen.
Provokante Optimisten.
ja, genau. In dem Sinne, danke Jennifer, das war wieder ein unglaublich bereicherndes Gespräch und das Buch ist natürlich absolute Empfehlung von uns beiden. Holt euch das und holt euch eure eigenen Ideen und Anregungen für die Zukunft. Bis denn, ciao.
Ciao.
Das war's für heute. Das nächste Buch steht schon im Regal. Auf Wiederhören bei der Leseoptimistin.